Herzlich willkommen von der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses mitten im Berliner Regierungsviertel zu unserem vierten ARD-Sommerinterview. Sabine Rau und ich haben heute den Mann zu Gast, der bei wichtigen Debatten im Bundestag immer gleich nach der Kanzlerin reden darf und der hofft, dass die SPD in 5 Wochen in Thüringen einen Linken zum Ministerpräsidenten macht. Wir begrüßen den Fraktionschef der Linken im Deutschen Bundestag und Oppositionsführer Gregor Gysi. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie auch beide herzlich.
Herzlich willkommen, Herr Gysi. Wir wollen mit der Außenpolitik beginnen. Die US-Luftwaffe fliegt seit Freitag Angriffe gegen die islamistischen Milizen Islamischer Staat. Auch vor allen Dingen, um die extrem in Bedrängnis geratenen religiösen Minderheiten zu schützen. Befürworten Sie diese Einsätze?
Na, ich befürworte auf jeden Fall, dass Sie Wasser und Lebensmittel abwerfen für die Bevölkerung. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist jetzt die Erkenntnis gewachsen, dass wir die Befreiungsbewegung dort wieder unterstützen müssen. Wissen Sie, die eigentliche Tragik ist, wir hätten den ganzen Krieg der ISIS, was eine Katastrophe ist, nicht, wenn es nie den Krieg gegen den Irak gegeben hat. Wissen Sie, wir müssen immer an den Beginn denken. Und deshalb glaube ich, wir müssen endlich lernen, dass Kriege die Probleme der Menschen nicht lösen, sondern zuspitzen. Aber und das merkt man gerade jetzt bei dem Durchmarsch der ISIS-Armee, was eine Katastrophe ist. Da sind wir uns völlig
aber
einig.
Aber Herr Gysi, an den Beginn zu denken, das hilft natürlich den Betroffenen jetzt nicht.
Deshalb sage ich
Der deutsche Außenminister spricht von einer neuen Dimension des Schreckens.
Das stimmt
auch. Die Amerikaner sind involviert, Briten und Franzosen stehen ihnen zur Seite. Muss Deutschland da nicht auch etwas machen? Vielleicht sogar, wie gefordert wird, den Kurden Waffen liefern?
Ja, wenn wir den Kurden Waffen liefern, müssen wir zum Beispiel das PKK-Verbot aufheben. Also wir müssen dann lauter Konsequenzen ziehen, über Dinge neu nachdenken. Aber darf ich Ihnen auch Folgendes sagen, dass wir doch deshalb in einer so schwierigen Situation sind, weil das Geld für die ISIS-Armee aus Katar und Saudi-Arabien kommt. Wer liefert Waffen an Katar und Saudi-Arabien? Deutschland. Und was noch schlimmer ist, der türkische Staat, Mitglied der NATO, lässt die ISIS-Kämpfer einfach durchmarschieren durch die Türkei Richtung Syrien, vor allen Dingen aber auch Richtung Irak. Das ist doch ein Skandal. Wann benennen wir denn das mal, dass die Türkei das nicht tun darf? Sie ist ja auch NATO-Mitglied. Verstehen Sie, wir kommen immer mit Reparaturen ganz hinten. Nein, vorne müssen wir mal wirklich dafür sorgen, dass Kriege nicht mehr die Lösung für die Menschheit sind. Ganz im Gegenteil.
Herr Gysi, alle die Themen, die Sie angesprochen haben, wollen wir gleich noch vertiefen. Zunächst einmal wollen wir uns grundsätzlich mit Ihrer Haltung zu Militäreinsätzen beschäftigen. Die Linke lehnt Militäreinsätze grundsätzlich ab. Das ist sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal. Also die Linke und der Pazifismus. Markus Spieker.
Krieg ist schlecht und mindestens beim Ersten Weltkrieg sind sich da auch alle einig, beim Zweiten sowieso. So klar und einfach soll es immer sein, finden die Linken und predigen Pazifismus pur.
Keiner der Kriege der letzten Jahre hat irgendeinen Fortschritt gebracht.
Damals wie heute, nein zum Krieg.
Weil der Bundespräsident nicht so strikt gegen Militäreinsätze ist, wird er von einem Abgeordneten als Kriegshetzer beschimpft. Andere schlagen sich in der Ukraine-Krise auf Putins Seite.
Ich sehe eindeutig, dass die EU die Verursachung dieses Flächenbrandes ist.
Immerhin, die Befreiung von den Nazis halten auch die Linken für in Ordnung. Bei ihrem Parteitag kritisieren sie, dass der Sieg der Sowjetarmee nicht genug gewürdigt wird.
Ich verachte diese Respektlosigkeit.
Also, militärische Gewalt ist böse, außer gegen Faschisten. Da sind sie ja nach linker Lesart fein raus, die Schlechter von Boko Haram in Nigeria und die Islamisten im Irak.
Also, Herr Gysi, die Linken lehnen Militär und Gewalt als Mittel der Politik ab, aber mit Blick auf Boko Haram, auf Islamischen Staat, gibt es nicht auch gerechtfertigte Militäreinsätze?
Also, erstens stimmt das gar nicht. Wir haben immer den Verteidigungsfall akzeptiert.
Das ist kein Verteidigungsfall.
Nein, ich sage, wenn ein anderes Land Deutschland angreift, darf die Bundeswehr sich dagegen wehren. Das war immer unsere Auffassung, haben wir nie anders gesehen. Dort sind die Länder aufgerufen, natürlich, wenn es solche bewaffneten Kräfte gibt, die das Land versuchen zu zerstören, dagegen vorzugehen. Das ist aber nicht die Aufgabe der USA, das ist nicht die Aufgabe Deutschlands. Wir müssen unser Verhältnis zur sogenannten...
Aber der Irak kann es doch nicht.
Ja, der Irak ist ja gerade durch die USA in eine so extrem schwierige Situation gebracht worden. Ich meine, Hussein war schlimm, aber die Situation, ist die jetzt besser? Gaddafi war schlimm, aber ist die Situation in Libyen jetzt besser? Wir können da nicht mehr einen einzigen Diplomaten halten.
Aber
verstehen
Gysi,
Sie, das ist doch die eigentliche Katastrophe.
Wer soll es denn jetzt machen, wenn nicht die Amerikaner?
Ich sage ja, jetzt werden wir darüber nachdenken müssen, wie auch die Kurden und andere in die Lage versetzt werden, sich gegen die ISIS vernünftig zu wehren. Jetzt gibt es ja auch Leute, die wollen wieder Kontakte zu Assad haben, weil ja auch dort die ISIS-Armee vormarschiert. Eine terroristische Armee, da sind wir uns ja alle einig. Aber nun sind ja alle Beziehungen zu Assad abgebrochen. Verstehen Sie, ich glaube, dass wir am Anfang recht hatten, dass man einen anderen Weg gehen muss. Wenn jetzt eine Katastrophe da ist, zu sagen, ja, wie jetzt, kann ich nur sagen, wahrscheinlich müssen die sich jetzt wehren, da kann man auch helfen. Und wir müssen überhaupt lernen, immer rechtzeitig die demokratischen Kräfte zu unterstützen, auch Befreiungsbewegungen. Wissen Sie, ich sage Ihnen ein ganz anderes Beispiel. Wir liefern nach Algerien eine Panzerfabrik. Die können immer Panzer herstellen. Wer weiß denn, wer dort in fünf Jahren regiert?
Herr Gysi, auf Rüstungsexporte wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Also wir haben verstanden, es gibt auch aus Ihrer Sicht Konflikte, wo Gewaltanwendung unabdingbar ist.
Ja, durch die eigenen Staaten dann. Das ist klar.
Lassen Sie uns auf einen anderen schweren Konflikt, um nicht zu sagen Krieg, blicken, nämlich den zwischen Israel und den Palästinensern. Haben Sie eigentlich noch die Hoffnung, dass es dort in absehbarer Zeit eine dauerhafte Waffenruhe geben könnte? Und wenn es dazu käme, sollte Deutschland sich dann möglicherweise an internationalen Missionen beteiligen zur Friedensüberwachung, zur Grenzsicherung?
Also vielleicht drei ganz kurze Überlegungen. 1947 hat die UNO beschlossen, dass der Staat Israel und der Staat Palästina gebildet wird. Den Staat Israel haben wir, den Staat Palästina haben wir bis heute nicht. Das geht so nicht weiter. Es muss endlich der Staat Palästina an den Grenzen von 1967 gegründet werden. Ich war im Westjordanland, ich war auch in Israel, ich habe viele Gespräche geführt. Und wissen Sie, was mich am meisten gestört hat? Israel ist ja nicht nur Besatzungsmacht im Westjordanland, sie demütigen auch. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Palästinenserinnen und Palästinenser arbeiten in Israel. Die müssen sich um 2 Uhr morgens anstellen für die Grenzkontrolle, um 8 Uhr arbeiten zu können. Wenn du genügend hättest, könntest du das auch in einer Viertelstunde erledigen. Verstehen Sie, immer diese Akte der Demütigung. Ich habe da mit Israelis gesprochen, die auch voll meine Meinung teilen und sagen, es geht so nicht weiter. Und die Zeit macht das immer schlimmer.
Also
ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Und deshalb sage ich, ja, wir brauchen als erstes jetzt sofort einen Waffenstillstand. Das geht so nicht weiter im Gazastreifen. Und dann brauchen wir endlich die Bildung eines palästinensischen Staates. Natürlich ein sicheres Israel, ein lebensfähiges, ein selbstständiges Israel, aber auch ein sicheres, ein lebensfähiges Palästina. Wenn man immer nur die eigenen Interessen sieht und nie des anderen, dann wird daraus nichts. Und ich hoffe, dass die USA und alle den Druck erhöhen. Ganz kurz zu Deutschland. Ja. In Anbetracht unserer Geschichte sollten wir dort keine Truppen hinschicken. Stellen Sie sich doch mal vor, wir erschießen Jüdinnen und Juden. Was dann los ist in der Weltpresse? Wissen Sie, das dürfen wir alles nicht vergessen. Ich habe immer gesagt, die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die können doch den Schutz an der Grenze organisieren. Das wäre doch keine schlechte Idee. Und die zusammen, Amerikaner, Briten, Franzosen, Chinesen und Russen. Na, wollen wir sehen, was dabei rauskommt.
Herr Gysi, jetzt gucken wir mal auf Russland. Sie gelten ja als Putin-Versteher. Russland hat ja nun jede Menge Soldaten, 20.000 an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Wissen Sie eigentlich, was Putin plant? Will er sich die Ukraine unter den Nagel reißen? Droht da eine Invasion?
Also ich habe ja nicht mit Putin gesprochen, aber mit anderen gesprochen und ich habe Putin auch immer kritisiert. Ich habe immer gesagt, dass die Einvernahme der Krim völkerrechtswidrig war. Aber ich habe gesagt, dass die EU und auch die NATO einen großen Anteil an der ganzen Zuspitzung haben, was ja auch stimmt. Ich glaube nicht. Mir haben Sie Folgendes gesagt, der Parlamentspräsident und andere. Sie haben gesagt, wenn man sich wirklich einen Teil der Ukraine jetzt holen würde, einen weiteren Teil, die Ostukraine, dann würde es solche Bestrebungen in allen ehemaligen Sowjetrepubliken geben. Wenn es dort überall solche Bestrebungen von Teilen gibt, dann wird das ein nicht beherrschbarer Prozess. Und Sie haben mir gesagt, Sie können uns glauben, wenn Putin etwas ablehnt, sind es nicht beherrschbare Prozesse. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Der Konflikt zwischen der West- und Ostukraine ist nicht neu. Den hatten wir schon im Zweiten Weltkrieg. Sie müssen jetzt miteinander reden. Die militärische Lösung, die der Präsident anstrebt, ist falsch. Ein Einmarsch Russlands wäre extrem falsch. Also ich hoffe, dass das alles zu vermeiden ist und dass man endlich zu Verhandlungen übergeht. Wissen Sie, was mich so stört? In den letzten Jahren wird immer militärisch gedacht. Warum wird so selten in Form von Verhandlungen gedacht? Die Ukraine lässt sich nicht militärisch lösen. Weder durch den Präsidenten, noch durch die sogenannten Separatisten, noch durch Putin, noch durch die NATO, noch durch die EU. Wir müssen endlich wieder lernen, miteinander zu reden.
Leider sind die Fakten im Augenblick andere.
Ich weiß.
Sie wissen, die ukrainische Armee versucht im Augenblick mit allen Mitteln, die Stadt Donetsk von den Separatisten zu befreien. Ist das nicht eigentlich legitim, dass die Kiewer Regierung jetzt sozusagen ihre Souveränität an diesem Punkt verteidigt?
Also in unserem Land ist es strikt verboten, dass die Bundeswehr auch bei Unruhen hier eingreift. Das ist nicht militärisch zu machen. Sie müssen verhandeln. Die Russen sind ja auch gedemütigt worden in der Ukraine. Verstehen Sie, man muss doch erst mal wieder miteinander reden. Das ist nicht militärisch zu meistern. Darf ich noch was sagen? Ich habe ja von einer neuen Ostpolitik gesprochen. Und darf ich Ihnen sagen, was ich meine? Der große Vorteil der EU besteht darin, dass die Mitgliedsländer ökonomisch, politisch und zivilgesellschaftlich so miteinander verbunden sind, dass ein Krieg zwischen ihnen gar nicht mehr denkbar ist. Oder es wäre wirklich völliger Irrationalismus. Warum können wir nicht zu Russland so enge politische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Beziehungen aufbauen, statt Sanktionen, dass ein Krieg zwischen Russland und dem übrigen Europa gar nicht mehr denkbar ist? Und wenn wir das machten, dann könnten wir auch Einfluss nehmen auf Fragen der Entwicklung der Freiheit, der Demokratie, des Umgangs mit Lesben und Schwulen. Wenn wir Russland isolieren, haben wir null Einfluss. Und Sicherheit und Frieden in Europa gibt es nicht ohne und nicht gegen Russland. Das müssen wir doch begreifen.
Der Einfluss war ja nie besonders groß. Volker Kauder bezeichnet die Linke als Propagandatruppe Moskaus, weil sie eben die Russlandpolitik der Bundesregierung so scharf kritisieren. Was macht die Kanzlerin denn falsch?
An dem Argument von Kauder merken Sie, wie sehr er sich auf den Fuß getreten fühlt. Sonst würde er so ein blödes und albernes Argument gar nicht benutzen. Putin ist vieles, aber kein Linker. Und da herrscht auch kein Sozialismus, sondern Staatskapitalismus. Also wissen Sie, da bin ich schon aufgeklärt. Was die Kanzlerin falsch macht, ist, dass sie nachgibt dem Obama. Der Obama sagt immer Wirtschaftssanktionen. Die Antwort trifft ja auch uns und nicht die USA. Verstehen Sie, wenn der jetzt wirklich die Preise für Erdöl und Erdgas erhöht, wenn er zum Beispiel die Einfuhren von Obst und Gemüse nicht nur aus Polen, sondern auch aus Deutschland unterbindet, als Antwort auf die Wirtschaftssanktion. Was glauben Sie, wie das Mecklenburg-Vorpommern trifft und andere Gegenden? Genau das geht nicht. Das ist doch albern, das ist doch Kinderei jetzt mit den Wirtschaftssanktionen. Der straft uns, wir strafen ihn, dann machen wir wieder eine neue Sanktion, er macht wieder eine Sanktion. Wo soll das hinführen? Wer hebt die nachher auf? Mein Gott, lasst uns doch mal Vernunft walten, miteinander reden und die Sache wieder deeskalieren. Das ist das Entscheidende.
Herr Giese, wir hatten versprochen, wir wollten auch auf die Rüstungsexportpolitik noch eingehen. Sigmar Gabriel hat da ja restriktivere Richtlinien versprochen und hat jetzt jüngst die Auslieferung eines Gefechtsübungszentrums an Russland gestoppt. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, dagegen habe ich gar nichts. Ich bin ganz und gar gegen Rüstungsexporte auch an Russland. Die haben die ja auch nicht nötig, muss ich mal sagen. Aber das Zweite ist, bei Russland stoppt er es. Und bei Algerien, bei der Panzerfabrik, sagt er mir, Verträge sind einzuhalten. Warum? Da muss es doch auch eine Möglichkeit geben, das zu stoppen. Ich sage, frage Sie noch einmal, wissen wir, wer in 5 Jahren in Algerien regiert? Was dann aus dieser Panzerfabrik wird? Saudi-Arabien hat von uns Panzer bekommen, mit denen sind sie in dem Nachbarland einmarschiert. Wissen Sie, wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir hätten nach dem Zweiten Weltkrieg entscheiden müssen, dass wir nie wieder an Kriegen
und
verdienen
wollen. Da sind wir doch bei einem anderen Thema. Bei der deutschen Rüstungsindustrie geht es ja auch um mindestens Hunderte von Arbeitsplätzen. Was sagen
recht.
Sie denn den Betroffenen?
Konversion. Also da haben wir nun im Osten viele Erfahrungen gemacht, wie man das umwandeln kann. Natürlich brauchen die sinnvolle Arbeitsplätze, das weiß ich. Aber ich sage ja nur, wir hätten das von vornherein schon ausschließen müssen. Jetzt müssen wir da einen Prozess einleiten. Und ich weiß auch, dass wir nicht alles wegbekommen. Aber restriktiv, wissen Sie, ich möchte, dass wir in den Nahen Osten keine Waffen mehr liefern. Weder an Saudi-Arabien noch an Katar. Ich möchte, dass wir in Spannungsgebiete keine Waffen liefern und dass wir an Diktatoren keine Waffen liefern. Wir wissen doch nie, was die damit anstellen. Verstehen Sie, das ist doch nicht die Aufgabe von Deutschland, weltweit Waffen zu verkaufen.
An NATO-Partner dann schon noch.
Wie bitte?
An NATO-Partner würden Sie aber schon noch liefern.
Naja, das weiß ich ja, dass das weitergeht. Wobei ich mich jetzt über die Türkei sehr ärgere, weil die diese ganzen terroristischen ISIS-Kämpfer einfach durchmarschieren lässt. Wirklich, das ist ein starkes Stück. Wo kommt denn da mal das Wort der Kanzlerin oder von Obama, dass wir mal dem Erdogan sagen, hier sind Grenzen überschritten, gerade für ein Mitglied der NATO? Wieso kommt so ein Wort nicht? Ich warte darauf.
Herr Giese, an der Stelle vielleicht eine Zäsur. Sie wären ja wahnsinnig gerne mal Außenminister geworden, heißt es, nur das wird wohl nichts mehr. Aber immerhin dürfen Sie ja als Oppositionsführer immer gleich nach der Kanzlerin reden. Ist doch auch nicht schlecht. Markus Spieker.
Es war ein langer Weg für Gregor Gysi und mit der letzten Bundestagswahl hat er sich einen kleinen Traum erfüllt.
Dass diese Partei die drittstärkste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland wird.
Aber anschließend konzentriert sich seine Partei darauf, statt der Regierung die Grünen klein zu machen.
Kollegin Göring-Eckardt, wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.
So wird's nix mit Gysis großem Traum Rot-Rot-Grün im Bund. Dann beleidigt auch noch ein linker Fundi den Bundespräsidenten und der SPD platzt der Kragen.
Das war die Strategie der Nazis in der Weimarer Republik.
Jetzt soll er es wuppen. In Thüringen will Bodo Ramelow erster linker Ministerpräsident werden, mit Hilfe der SPD. Das wäre ein Signal auch für die nächste Bundestagswahl. Aber ist Gysi dann überhaupt noch dabei oder muss er zusehen, wie andere seinen großen Traum beerdigen?
Herr Gysi, wir haben es gerade gesehen, Ihr Spitzenkandidat in Thüringen, Bodo Ramelow, will sich in 5 Wochen mit den Stimmen der SPD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Aber warum sollte die SPD eigentlich ein Interesse daran haben, die Linkspartei regierungsfähig zu machen?
Na, also erstens sind wir ja regierungsfähig, dazu gehört ja nicht so viel. Gucken Sie sich mal die Regierung in Deutschland an. Also was die können, können wir schon lange, kann ich nur sagen. Zweitens, ich muss mal was für den jungen Landtagsabgeordneten aus Brandenburg sagen. Er hat eine Fehlformulierung beim Bundespräsidenten benutzt, aber das hat er auch anerkannt und akzeptiert. Trotzdem ist es schon richtig, dass wir uns gegen mehr Verantwortung im Militärwesen stellen. Wissen Sie, die Dinge sind ja nicht so leicht. Das ist auch gar nicht mein Traum, was Sie beschreiben. Ich denke, die Parteien irren sich. Meine Partei muss der Motor für eine Wechselstimmung sein. Wenn es eine Wechselstimmung in der Bevölkerung gibt, dann können sich auch Grüne und SPD und wir dem gar nicht wirklich entziehen. Wenn es keine Wechselstimmung gibt, dann wird auch so ein Regierungswechsel nicht stattfinden. Ob er eine solche Wechselstimmung entsteht, kann ich heute nicht einschätzen, Sie auch nicht für das Jahr 2017. Aber wir müssen doch versuchen, der Motor diesbezüglich zu sein. Und deshalb sage ich Ihnen, das sind jetzt so alles so Offerten an alles Mögliche. Ich befürchte gar nichts. Ich habe jetzt einen Job. Es stimmt übrigens auch gar nicht, dass ich immer nach der Kanzlerin spreche. Beim Kanzleretat habe ich vor ihr gesprochen. Das war mir übrigens auch sehr recht, eine halbe Stunde. Dann musste sie erwidern. Das sind doch noch bessere Verhältnisse,
Herr Becker. Ja, dass sie mal zuhören musste, ne?
Ja, richtig, richtig. Sie musste zuhören. Ich höre ihr ja dann auch zu.
Aber nochmal, Herr
Und ich finde, es ist leichter, mir zuzuhören, als ihr zuzuhören.
Trotzdem, Herr Gysi, rot, rot, grün, ein Traum zu bleiben. Sie gelten als nicht regierungsfähig, vor allem wegen Ihrer Position in der Außenpolitik. Wir haben ja gerade auch einiges dazu gehört. Wie wollen Sie denn da möglicherweise SPD und Grünen entgegenkommen?
Nein, darum geht es gar nicht. Alle Parteien, wenn es überhaupt zu solchen Gesprächen kommt, gehen mit ihren Positionen rein. Und da muss man sehen, dass man vernünftige Kompromisse findet. Das ist ja die eigentliche Kunst in der Politik. Und zwar Kompromisse, die zeigen, dass man kompromissfähig ist, aber ohne, dass man die eigene Identität aufgibt. Wenn man die eigene Identität aufgibt, dann verliert man hinterher gnadenlos. Das ist nicht so einfach, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Schwierigkeit die Außenpolitik wird. Ich sage Ihnen, was die Schwierigkeit wird im Verhältnis zur SPD und Grün, die Umverteilung. Sie haben organisiert, auch über die Agenda 2010 und über andere Maßnahmen, eine Umverteilung von unten nach oben. Das macht unsere Verhältnisse immer ungerechter. Der Reichtum nimmt zu, aber die Armut nimmt auch zu in Deutschland. Und deshalb müssen wir die Umverteilung stoppen. Und wenn wir gerechte Verhältnisse wollen, dazu bekämen wir vielleicht noch SPD und Grüne, brauchen wir eine Umverteilung von oben nach unten. Das wird die eigentliche Herausforderung, sage ich Ihnen. Das wird die Schwierigkeit, aber die brauchen wir. Und ich bin da nicht maßlos. Aber ich sage Ihnen, wenn das Vermögen so zunimmt, in 14% haben weltweit die Dollarmillionäre zugenommen. Deutschland ist das Land mit den drittmeisten Millionären. Vor uns liegen nur die USA und China, witzigerweise. Die haben mehr Millionäre als Deutschland. Aber wir sind... Verstehen Sie? Und wir machen nicht ein Düttelchen, nicht ein bisschen Vermögensteuer, nicht ein bisschen Erhöhung der Spitzensteuersatz. Wie soll ich denn da je zu sozialer Gerechtigkeit kommen?
Schluss müssen Sie trotzdem bitte noch eine Frage kurz, wenn es geht, beantworten. Sie sind ja als Fraktionsvorsitzender bis nächstes Jahr gewählt. Dann sollen Sie ja eine Partnerin an Ihre Seite bekommen. Akzeptieren Sie Sarah Wagenknecht oder gehen Sie dann?
Aber liebe Frau Rau, lieber Herr Becker, darüber werde ich doch jetzt mit Ihnen nicht reden.
Warum
Sie sehen
nicht?
Doch, dass ich topfit bin und ich mache doch meinen Job so, dass eigentlich alle in der Fraktion zufrieden sind.
Dann nehmen wir das mal gerne als Schlusswort, Herr Gysi. Ja, das war das Sommerinterview mit Gregor Gysi. Danke für Ihr Interesse. Nächsten Sonntag gibt es um diese Zeit die erste Runde im DFB-Pokal und in 14 Tagen führen wir dann das letzte Sommerinterview mit der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Bis dahin einen schönen Abend und tschüss aus Berlin.
Tschüss.